Knappheit ist ganz entscheidend für komplexe Gesellschaften. Die wird auch produziert. Solche Umbruchssituationen neigen historisch zu Gewaltausbrüchen. Zeichnet sich das auch schon ab, dass wir seit Jahrhunderten Erfahrung damit haben, was passiert, wenn ökonomische Macht zu politischer Macht wird, wenn es durchschlägt.
Herzlich willkommen zu Ohne Senf, dem neuen Wissenspodcast des St. Gallen Kollegiums. Mein Name ist Wolfram Eilenberger, Ihr diesjähriger Host. Freunde der Freiheit, herzlich willkommen zur dritten Folge des St. Gallener Wissenspodcasts Ohne Senf, der Podcast des St. Gallen Kollegiums. Ich freue mich sehr, heute einen weiteren Fellow hier begrüßen zu dürfen, nämlich Dr. Andreas Ling. Er forscht und lehrt an der Universität Wittenherdeck in Deutschland. Er ist Doktor der Wirtschaftswissenschaften und Philosophie. Er ist der Gewinner des Hans-Christoph-Binswanger-Preises der Universität St. Gallen und nicht nur einmal im Jahre 2023, sondern hat ihn gleich im nächsten Jahr nochmal gewonnen. Und er ist auch und deshalb Hans-Christoph-Binswanger-Fellow in diesem Jahr des St. Gallen-Kollegiums. Herzlich willkommen, Andreas.
Danke. Schön, dass ich hier sein darf.
Andreas, unser Jahresthema ist Reinterpreting Freedom, Freiheit neu verstehen, neu fassen, neu entwerfen. Deine Bewerbung für diesen Kollegiumsjahrgang beginnt mit einem Paukenschlag. Der erste Satz hält fest, dass wir gegenwärtig an einer epochalen Wegscheide globaler Gesellschaft stehen, dass es eine extreme Umbruchssituation gibt in Bezug auf Freiheit und auch so was, was wir ökonomische Grundzusammenhänge nennen. Wie würdest du das festmachen?
Es gibt zumindest, würde ich sagen, einige Indizien dafür, dass wir an so einer Umbruchstelle sind. Wir stecken einerseits in einer Medienrevolution drin und direkt daran anschließend bahnt sich auch eine industrielle Revolution an. Selbst wenn wir jetzt nicht von den geopolitischen Verschiebungen, die womöglich auch noch ausstehen, sprechen, haben wir damit alle Zutaten für eine Epochenschwelle im historischen Sinne gesprochen.
Kann man das so sagen aus historischer Sicht oder aus Sicht des Historikers, dass sich Epochenschwellen, größere Umbruchskonstellationen dadurch zeigen, dass man meistens eine mediale, technologische Revolution hat, eine Revolution des Wirtschaftens und dann vielleicht noch eine starke Krise politischer Systeme. Wenn diese drei zusammenkommen, dann passiert etwas Tiefgreifendes, dann beginnt eine neue Epoche.
Ich glaube nicht unbedingt, dass jetzt in dem Fall eine mediale Revolution und eine ökonomische Revolution, dass die beide immer miteinander erfolgen müssen. Ich würde zum Beispiel für die Epochenschwelle des 18. und 19. Jahrhunderts die medialen Veränderungen als durchaus erheblich, aber nicht so brisant wie im 15. und 16. Jahrhundert oder eben wie heute einordnen.
Und kann man das noch ein bisschen genauer bestimmen? Würde man sagen, die technische Revolution ist Digitalisierung plus AI, also künstliche Intelligenz, und die ökonomische? Wie würde man die genauer fassen können?
Die ökonomische Revolution scheint mir insbesondere an dem Diffundieren des digitalen Mediums und der digitalen Intelligenzen, der algorithmischen Intelligenzen in das Medium des Ökonomischen darzustellen. Also von den Fabriken, die den schwarzen, den dunklen, nicht mehr erleuchteten Fabriken, die komplett auf automatisierte Robotik bauen, bis hin zu einer verschiedenste Sektoren, von der Steuerberatung bis hin zur Programmierung, bis zu IT-Dienstleistungen, also diese Durchsetzung und dieses Ankommen von künstlicher Intelligenz.
Kann man das so fassen, dass es eine Form der Wertschöpfung ist, ohne menschliche Teilhabe, ohne menschliche Handlungsmacht?
Ich denke, das hängt sehr stark davon ab, wie stark formalisierbar ein Gewerbe und eine Tätigkeit ist. Das klingt jetzt erstmal relativ abstrakt, aber wir haben sicherlich alle schon mal die Erfahrung gemacht beim Einsatz von KI, dass sich KI sehr leicht tut und eine enorme Hilfe anbietet, wenn wir einen klaren Datensatz haben, klare Regeln haben. Nehmen wir an das Steuerrecht, Wir geben noch die Informationen dazu. Generell das Recht ist ein Bereich, der sehr gut formalisierbar ist, wo die KI enorme Dinge leisten kann, die Menschen kaum mehr leisten können. Und dann gibt es andere Bereiche, die nicht so gut formalisierbar sind, in denen der Einfluss der KI, denke ich, erstmal auf Mittelfrist geringer sein wird.
Du hast jetzt gesagt, ein Signum unserer Zeit ist diese technologische Revolution, die auch in die Wirtschaft hineinreicht und umschlägt. Andere würden vielleicht sagen, es ist gar nicht so sehr die Technologie, es sind gewisse Grenzen des Wachstums. Es sind ökologische Aspekte, die unsere Ökonomie in neue Zusammenhänge zwingen oder vielleicht auch ordnen. Würdest du sagen, das ist auch Teil dieser Umbruchssituation?
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist gut, dass du das erwähnst. Das ist eine ganz wichtige Dimension, die noch reinkommt, dass wir in vielen, was viele Ressourcen, aber auch was verschiedene einfach implizite Annahmen anbelangt, die wir in unseren Wirtschaften hatten, dass wir mit Endlichkeits- und Knappheitsformen konfrontiert werden, die wir davor nicht in dem Maße auf dem Schirm hatten.
Und diese Form von Überfluss oder auch Knappheit, das ist ein zentrales Thema, mit dem du dich schon sehr lange aus historischer, auch aus philosophischer, aus wirtschaftshistorischer Situation her beschäftigst. Und wenn wir fragen, ein Umbruch, dann muss man ja auch immer fragen, Umbruch seit wann? Und da würde ich jetzt mal zwei Vorschläge machen. Der Umbruch, in dem wir jetzt stehen, ist ein Umbruch, in dem die Nachkriegszeit zu Ende geht, also letztlich eine Phase von 80 Jahren, die relativ geordnete Verhältnisse zumindest in der westlichen Welt erzeugt hat. Aber du bist ja jemand, der sich vor allem auch mit der frühen Neuzeit auseinandersetzt und den Beginn dessen, was wir unsere Moderne nennen. Und da würde man sogar weiterfassen können, und so habe ich auch dein Exposé aufgefasst, eigentlich geht gerade eine Phase zu Ende, die 500 Jahre lang währte und die auch ein spezifisches Verhältnis von Überfluss und Kargheit benennt.
Mhm. Ja, ich denke, dass, und vielleicht macht sich daran auch in einer Weise die Dramatik der aktuellen Umbruchssituation fest, dass wir verschiedene Epochen unterschiedlicher Länge gerade beobachten. Also es zeichnet sich ab, dass die enden. Also wir haben beispielsweise, wenn wir in der Wirtschaftsgeschichte oder in der ökonomischen Ideengeschichte unterwegs sind, haben wir einen Korpus von Begriffen und Annahmen geerbt aus dem 19. Jahrhundert, von denen sich abzeichnet, dass die an Tragfähigkeit verlieren, in der Art und Weise, wie über Gesellschaft und Ökonomie nachgedacht wird.
Zum Beispiel
das Denken an die Fortschrittsgeschichte der Staatlichkeit, also dass man eigentlich Politik vor allem in Form von Nationalstaatlichkeit denkt und das auch der Rahmen ist, in den dann die ökonomischen Wissenschaften anfangen, also maßgeblich damit eben zu rechnen.
Als Nationalökonomie,
wie man sagt. Als Nationalökonomie. Und das ist etwas, was nach wie vor sehr prägend ist als ein Denkrahmen. Und da zeichnen sich jetzt gerade auch für diese Übergangsphase und diese Umbruchphase tauchen lauter Hybride und Mischformen auf sogar internationaler Art als auch nationaler und lokaler Art. Ja, aber dann gibt es eben auch diese größeren Zyklen, die du andeutest, zum Beispiel das Denken von Knappheit und Überfluss, wo sich zumindest in Teilen hier auch ein Ende abzeichnet oder ein Umbruch abzeichnet von einer Geschichte, die im 15., 16. Jahrhundert angefangen hat.
Diese Geschichte, die auch zum Beispiel Gegenstand deiner Dissertation ist, die den Titel trägt Die Entdeckung der Wirtschaft, der mittelalterliche Bergbau und die Vermehrung der Welt, die ist ganz eng mit unserem Verständnis von Freiheit und auch von Wachstum verbunden. Das sind ja zwei zentrale Begriffe, die man auch als moderne Begriffe fassen kann. Und du sagst, in Mitte des 16. Jahrhunderts entsteht eine neue Konzeption von Freiheit. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist die erste Idee mal, da wo man frei ist, da gibt es Fortschritt. Da, wo es ökonomische Freiheit gibt, da gibt es Frieden. Und da, wo es Freiheit gibt im technischen Sinne, da werden natürliche Begrenzungen aufgehoben. Und diese drei Freiheitsbegriffe, die kommen so im 16. Jahrhundert wirklich erst zu sich.
Ich müsste noch mal drüber nachdenken, ob ich das als Entstehen von neuen Freiheitsbegriffen in dem Sinne deuten würde. Es hängt aber damit ganz eng zusammen. Also was in diesem 15, 16. Jahrhundert zunehmend auftaucht, ist, wir haben es mit einer sehr stark und immer mehr fragmentierten europäischen Gesellschaft zu tun, zum Beispiel entlang konfessioneller Bruchlinien. Und in dieser Gesellschaft tauchen zunehmend Stimmen auf, die sagen, die Vielfalt und diese Widersprüchlichkeit in unserer Gesellschaft, die können wir produktiv nutzen. Und das ist also, hier entsteht etwas, hier ist etwas von Wert, liebe Herrschenden. Ihr könnt diese Art von Unterschied und Differenz zulassen und es wird euch umgekehrt dafür Reichtum beschert. Und zwar eine Art von Reichtum, da ist dieser typische Begriff der Zeit, ein Reichtum, der den gemeinen Nutzen dient. Und das ist ein sehr starker Bruch mit zumindest den 2-3 Jahrhunderten davor, in denen das politische Denken, die Ideale, die politischen Ideale sehr stark auf statische, homogene Ordnungen abgestellt haben. Also homogen in dem Sinne, dass in dem Ordo, dem mittelalterlichen Ordo, natürlich jeder irgendwie seinen Platz hat. Also es ist ein differenzierter Raum, aber jeder hat auf diesem Platz, auf diesem Schöpfungsplatz zu verharren und stabil zu sein.
Der Platz verändert sich nicht, wenn man ihn mal eingenommen hat.
Genau, also es ist eine Scheindifferenz. Es ist ein Raum der Verteilungen und der Platzierungen. Und demgegenüber, das merkt die politische Theorie, das funktioniert nicht mehr im 15., 16. Jahrhundert. Gerade in den ökonomischen Ballungsräumen funktioniert das nicht mehr. Und dort ist das Argument eben, das muss gar nicht schlecht sein. Und da hängt, klar, da hängt ganz viel Freiheit, Denken über Freiheit hängt da dran.
Und kann ich das nochmal versuchen zu verstehen, besser zu sehen? Man könnte sagen, bis ins 15. Jahrhundert hinein gibt es eine Idee von Gesellschaft, die auf Statik und Einheitlichkeit beruht. Und dann geraten die Dinge in Bewegung. Und der große Schritt, der da vollzogen wird, ist, Vielfalt und Dynamik ist kein Problem, sondern es ist eine Lösung und eine neue Herrschaftskunst entsteht.
Und Vielfalt und Dynamik muss nicht gleichbedeutend sein mit Chaos. Also die Sorge, die das politische Denken ja bis in die späte Aufklärung zum Beispiel mit der Demokratie verbindet, ist die Annahme, dass das zu völlig chaotischen, ja, anarchischen Zuständen führen muss. Und das, was da im Bereich dann des Ökonomischen auftaucht, ist, sind Stimmen, die eher sagen, ja, da entstehen eine Art von stabilen Fließgleichgewichten, ohne diese modernen Begriffe zu nutzen, wohlgemerkt. Mhm. Und zum Beispiel habe ich auf dem Buch über den Bergbau habe ich eine Abbildung von dem Kuttenberger Kantional Ende des 15. Jahrhunderts. Und das ist, dieses ganze Bild ist eigentlich für die Ästhetik der Zeit, der Malerei auch der Zeit, ist es eine Zumutung. Es ist ein Wimmelbild, ja, im modernen Sinne. Und
es passiert zu viel gleichzeitig die ganze Zeit.
Es passiert, es arbeitet auch nicht auf einen Punkt hinzu. Man sieht lauter kleine Szenen, in denen Menschen irgendetwas tun, vor sich hinarbeiten. Die einen sind unten im Berg, die anderen verarbeiten oben Erze oder packen irgendetwas ab. Und diese scheinbare verteilte Kakophonie an Handlungen zahlt am Ende doch ein auf einen zentralen Fluchtpunkt oben. Das ist ein Tisch, auf dem ein großer Berg Silber liegt. Und dieses Bild ist auch in Auftrag gegeben worden von der Oberschicht, der böhmischen Bergbauoberschicht in Kuttenberg, Kuttnahora heute, die damit ihrem König zu verstehen geben wollten, wenn du uns diese Freiheiten lässt, du uns unterstützt, uns Privilegien gewährst, dieses wilde Treiben zu vollziehen, dann beschenken wir dich im Umkehrschluss mit Reichtum und mit einer am Ende doch durchaus geordneten Welt. Weil um diese Szene herum sehen wir eine liebliche, wohlgeordnete, schöne Landschaft von auch Häusern und Kirchen, die den Wohlstand der Region auch anzeigen.
Das ist ja ganz faszinierend. Man würde ja sagen, Der Verlust von Ordnung ist immer auch eine Herausforderung oder sogar eine Gefahr für Macht- und für Herrschaftsverhältnisse. Mhm. Und der Umsprung im Denken, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist, es entsteht eine Komplexität in der Welt, des Handels insbesondere, die dazu führt, dass man dem Herrscher ansinnt zu sagen, dann lass die Menschen auch handeln, lass sie frei handeln. Und wenn du das tust, werden alle davon am meisten haben. Mhm. Man kann sagen, ist ja fast eine liberale Intuition,
es klingt,
oder?
Es klingt ein bisschen nach laissez-faire, aber ich tendiere dazu, diese Begriffe nicht zu nutzen, weil sie haben ein so riesen, wir haben es von den Zyklen, der begrifflichen Zyklen schon gehabt, das ist auch einer dieser Monstren, die das Denken über ökonomische Sachverhalte seit langem prägen, also die Diskussion über das laissez-faire. Was man sagen kann für diese Region ist, dass auf jeden Fall, und das knirscht auch, also das knirscht wirklich im Getriebe, alte Vorstellungen von Herrschaft funktionieren nicht mehr. Die alte Ökonomik, die aus der Antike bis ins Mittelalter tradiert wurde und die immer vorgesehen hat, dass die Herrschenden eine standesgemäße Distanz halten sollen zu allem, was niedere wirtschaftliche Tätigkeiten angeht, die gerät geradezu in eine Krise. Weil es diese Balance zu finden gibt, gerade wenn man als Herrschender, als Investor auch auftaucht, muss man es schaffen, auch eine Nähe, also irgendeine Art von Kenntnis zumindest aufzubauen. Also man kann nicht einfach, es gibt eine berühmte Geschichte aus dem Mittelalter, in dem ein Gutsherr am Ende all sein Geld verliert, weil er auf gut Vertrauen einem Bergmann Geld gibt für sein Bergbauunterfangen. Und er macht sich eben nie die Mühe, tatsächlich mal nachzuschauen, was da los ist.
Klingt wie ein heutiger Bitcoin-Investor, der keine Ahnung hat, wie Bitcoin funktioniert. Auch geben wir das mal hin, aber ich weiß nicht, was los ist eigentlich.
Also um das kurz zu fassen, es geht nicht nur um das Einräumen neuer Distanzen und Freiheitsräume, sondern es organisiert sich generell ein ganzer Beziehungsraum und Verhältnisraum zwischen dem wirtschaftlichen und dem politischen neu.
Und das ist ja auch ganz interessant, in dem Moment, in dem eine Komplexität von Verhaltensweisen entsteht, die niemand Einzelnes mehr überschauen kann, braucht man viele Menschen, die sich in vielen Bereichen gut auskennen und dann auch miteinander kommunizieren und dieses Wissen weitergeben. Und das führt uns ja auch in gewisser Weise auf dieses 15., 16. Jahrhundert, denn es gibt ja gewisse Komplexitätsexplosionen in dieser Zeit. Hm. Der Buchdruck als Wissenszirkulation, die Entdeckung der sogenannten neuen Welt, da wird die Welt auf einmal größer. Und dann noch eine dritte, nämlich, dass die Leute selbst entscheiden wollen, was sie glauben können und glauben sollen. Das, was wir Reformation nennen. Und Andreas, weil wir ja auch immer auch mit Blick auf die Gegenwart sprechen, das war ja keine besonders stabile Zeit. Es war eine Zeit großer Kriege, größter Verheerungen. Das heißt, solche Umbruchssituationen sind historisch auch immer heikle Sachen.
Auf jeden Fall, ja. Solche Umbruchssituationen neigen historisch zu Gewaltausbrüchen, unter anderem.
Und ohne das jetzt zu direkt auf die Gegenwart beziehen zu wollen, wäre das doch tatsächlich für unsere jetzige Situation auch etwas, was wir zu empfinden scheinen. Es gibt eine neue Form von Ordnungssystemen, die wir noch nicht richtig verstehen. Und es gibt die konkrete und benennbare Befürchtung, dass diese Umbrüche sich nicht friedlich vollziehen werden.
Ja, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, also wenn wir das mal in Abgleich setzen mit dem, was da im 16. Jahrhundert passiert ist. Es ist ganz auffällig, dass in der Literatur des 16. Jahrhunderts, in ganz Europa meines Wissens, für Deutschland kann ich, also für den deutschsprachigen Raum kann ich das auf jeden Fall sagen, also zunehmend irgendwie apokalyptische Erwartungen auftauchen. Die Leute haben das Gefühl, dass da irgendwas kommt. Und tauchen das, wie du weißt, in Begrifflichkeiten, Erwartungen des Heilands, eskatholisch und so weiter. Und ich würde eigentlich sagen, dass wir sind in einer Weise besser gerüstet für diese Umbruchssituation heute als damals. Ich glaube, dass die demokratische Verfassungsform ungleich geeigneter ist, mit diesen Spannungen und Verwerfungen und Komplexitätsexplosionen umzugehen, als es das politische System damals war.
Also
wenn man von einem, also es gab nicht ein politisches System, aber allein die Möglichkeiten, die damals im politischen Besteckkasten sozusagen waren, waren allesamt hatten nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben.
Das ist ja interessant, wenn man da weiterdenkt, wenn es Ordnungsstrukturen gibt als Herrschaftsstrukturen, die dann zusammenbrechen, wenn der Rahmen selbst bricht, die dann gar nicht mehr wissen, was sie tun. Habe ich dich richtig verstanden? Du würdest sagen, die Demokratie, so wie wir sie jetzt bestimmen, hat eine höhere Plastizität. Sie ist vielleicht sogar die Regierungsform, die am stärksten mit neuer Dynamik umgehen kann oder könnte.
Ja, Plastizität und vielleicht damit verbunden auch eine relativ hohe Fähigkeit in der Verarbeitung von Zumutungen.
Mhm.
Wenn diese Demokratie auf sich aufpasst und diese Zumutung auch zulässt und aufeinander auch aufpasst in der Art und Weise, wie diese Zumutungen dann auch verarbeitet werden. Also sich auch Regeln gibt, wie man mit den Spannungen, Diskursen in der Debatte auch umgeht. Zum Beispiel.
Aber ist es dann wirklich dein Eindruck? Man könnte doch im Gegenteil auch sagen, womit unsere demokratischen Systeme im Westen gerade sehr schlecht umgehen können, kommunikativ, ist die Ansage, es wird Zumutungen geben. Es wird weniger geben. Ihr werdet nicht weiter so konsumieren können. Ihr werdet euch nicht weiter ein zweites Auto leisten können. Ihr werdet in Zukunft nicht mehr einfach über den Atlantik fliegen und euch das leisten können. Ist nicht gerade eine derzeitige Schwäche unserer Demokratie, der Widerwille der Bevölkerungen, Zumutungen als solche anzunehmen und anzuerkennen?
Ja, aber das würde ich nicht prinzipiell der Demokratie zurechnen, dieses Problem, sondern das ist eher eine, sagen wir mal, ein Erbe, das wir noch aus den letzten, sagen wir mal, 2 Jahrzehnten haben, in der die Sache einfach sehr rund lief. Ich glaube, auch in Teilen eine Art von Konsumentenverhältnis zur Demokratie entstanden ist. Also die Erwartung, dass uns politische Entscheidungen eigentlich wie eine leckere Sahnetorte serviert werden.
Zumutungsfrei.
Zumutungsfrei, ja, das Bauchweh kommt erst danach.
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, das ist jetzt nur eine Frage des Kulturwandels. Also ich erlebe, ich meine, zuletzt hat der belgische Premierminister die Bevölkerung darauf eingestimmt, dass es härtere Zeiten werden. Ich glaube, das wird sich jetzt langsam etablieren. Und dann wird das auch in dem Moment, wo sich die Bevölkerung ein bisschen dran gewöhnt haben, ist das, denke ich, in der Demokratie möglich.
Könnte es aber nicht auch sein, einfach gegengefragt, dass sich die Zumutungsfreiheit der Demokratie nur aus einem Überflussversprechen ergibt. Das ist ja ein zentraler Begriff deines Forschens und Denkens. Ja. Abundanz, Überfluss. Dieses Überflussdenken entsteht in den 15., 16. Jahrhundert erstmals aufgrund gewisser wirtschaftlicher Dynamiken. Und es ist jetzt so, dass unsere Generation die letzten 40 Jahre auch in solch einer Abundanzphase war. Mhm. Und dass diese jetzt abbricht. Anders gefragt, die Zumutung, die jetzt gerade entsteht, ist eine Zumutung, die aus Krankheitsphänomenen, insbesondere Postwachstumsphänomen entstehen mag.
Ich weiß noch gar nicht, ob die Überflusszeit, also wenn man davon sprechen kann, dass es eine Überflusszeit war. Es war auf jeden Fall eine Zeit, die zunehmend ab dem 16. Jahrhundert daran geglaubt hat, dass sie durch gewisse institutionelle Voraussetzungen, gewisse Entscheidungen, gewissen Habitus, eine gewisse individuelle Position Überschüsse herstellen kann. Also dass das machbar ist. Das ist auf jeden Fall, dass das ein Möglichkeitshorizont ist. Das zeichnet diese letzten Jahrhunderte zunehmend. Ich glaube durchaus, dass diese Möglichkeit, also es zeichnet sich für mich nicht ab in der Forschung, dass diese Möglichkeit, so etwas herzustellen, grundsätzlich gestört ist. Sie muss sich nur anders organisieren.
Mhm.
Wir wissen über endliche irdische Ressourcen. Wir wissen über die Probleme des Klimas und des Ökosystems. Und wir wissen entsprechend auch, dass zum Beispiel raubbaubasierte Formen der Überflussgenese, dass die nicht mehr lange tragen werden. Ja, aber zu deiner Frage zurück, welche Rolle das auch für ein politisches Gemeinwesen spielt. Ich glaube, da ist es erstmal ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Überfluss und Reichtum. Also Reichtum ist erstmal das, was hat eigentlich eine private Natur. es gehört, es ist eine Vermögensmenge, eine Menge, die einer Person oder einer Institution.
Oder noch einer Gemeinde vielleicht sogar, ja.
Und der Überfluss ist so magisch in der Neuzeit, wird so magisch in der Neuzeit, weil er Charakterzüge, also es hat was Offenes, es ist was Unverteiltes. Es ist ein Möglichkeitsraum irgendwo. Und im 16. Jahrhundert, beispielsweise in Venedig, stellen zunehmend viele Personen fest, die beispielsweise dann auch Schriften anfertigen über das Politische, das ein enorm wichtiges, quasi ein Dämpfer ist, auch ein Zwischenglied ist, um gesellschaftliche Spannungen abzubauen. Weil Leute damit aus diesem Überfluss, jeder kann sich so ein bisschen was nehmen, jeder kann zumindest die Hoffnung haben, dass von diesem Überfluss ein bisschen was ankommt, ohne dass, also man kommt so ein bisschen drum herum, um diese, die Welt ist verteilt. Genau. Und das ist sehr wichtig für politische Organisationen.
Also ich glaube, wir können jetzt schon ahnen oder wir sehen es sogar schon, warum so tiefenhistorische Forschung in solche Epochenschwellen auch für unsere Gegenwart hilfreich sein kann, weil es ja doch die ein oder andere Lehre geben mag, wie man solchen Umbrüchen produktiv begegnet, sie nicht nur als Problem, sondern auch als mögliche Lösung zu beschreiben. Und das andere, und das sind ja zentrale Begriffe auch, die zum Beispiel in deiner Dissertation entwickelt werden, es geht darum, neue Welten zu erschließen, die einen Unendlichkeitshorizont haben und die ergeben dann etwas, was du enthemmte Ökonomik nennst, nämlich ein ökonomisches Denken, das nicht mehr auf Grenzen, sondern auf Grenzenlosigkeit beruht. Und das Interessante an deinem Angang ist, dass du in dieser Konstellation des 16. Jahrhunderts im Prinzip drei Ursprungsorte, wenn ich es richtig sehe, oder vielleicht auch vier, solch einer Enthemmung der Ökonomie andenkst. Eine nanntest du ist Venedig, der andere ist diese Bergbauregion und das dritte ist auch Antwerpen zum Beispiel als Form des Kunsthandwerks. Ich habe da in Schriften entnommen, das sind eigentlich drei Enthemmungen des Horizonts, einmal geografischer Art im Sinne der Seefahrt, einmal im Sinne der Veränderbarkeit von Material, die unendlich weitergeht, Kunsthandwerk und das dritte, der Gang in die Tiefe, der Bergbau als unerschöpflicher Reichtum. Ist ja wahnsinnig faszinierend. Würdest du sagen, da kam eine neue Idee von der Unendlichkeit der Welt auf, die dann ökonomisch wichtig wurde?
Ja. Ich weiß nicht genau, ob ich es eine Idee der Unendlichkeit nennen würde, aber es kommt etwas ins Spiel, was wir aus den wahrscheinlich in der Forschung deutlich prominenteren Debatten damals über Astrologie, Kosmologie kennen. Also es entsteht ein Bewusstsein der Unentscheidbarkeit in dem Sinne, dass gefragt wird, ja, ist das Universum unendlich? Ja, wir können es nicht beweisen. Ist es endlich? Wir können es nicht beweisen. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil in dem Moment kann man einfach, sagen wir mal, mit der Hoffnung oder mit einer Erwartung oder auch mit dem Wahnsinn irgendeinen Horizont auswerfen. Wenn es nicht beweisbar ist, weder das eine noch das andere, dann können wir uns doch darauf einigen, ja, vielleicht ist der Raum der wirtschaftlichen Möglichkeiten tatsächlich
auch unendlich.
Unendlich. Ja, wir sagen es einfach mal. Also da ist jetzt nicht, die machen jetzt nicht einen expliziten Bezug auf diese Astronomie-Debatte, aber die Unendlichkeit taucht in ziemlich vielen Texten auf und sie taucht sehr stark eben auch auf, also das ist zunehmend sogar so ein imaginatives und ausgeworfener Horizont.
Und diese Imaginationserweiterung, der gehst du in deiner Dissertation derart nach, dass du sagst, ich zeige euch, wie das in den Diskursen über den Bergbau sich sozusagen öffnet. Wenn man sagt, okay, da gibt's da was im Berg, wir schauen uns das genau an. Das ist ein Raum, den wir noch gar nicht richtig verstehen. Es ist ein Raum, der Wert hat, weil dort Dinge liegen, die wir wollen. Und vielleicht ist dieser Raum so, dass er gar kein Ende hat. Und das ist ja dann auch, oder mache ich das zu einfach, das Versprechen oder die Imagination eines unendlichen Wachstums ökonomischer Art.
Ja, es ist erstmal irre, wenn man das so liest. So jemand wie Georg Agricola, ein eminent wichtiger Bergbaugelehrter in der Wissenschaftsgeschichte, verspricht seinem Fürsten einfach, dass da mehr Reichtümer unter seiner Erde, unter der Erdoberfläche sind, als er sich vorstellen kann, ohne dass es also in irgendeiner Weise eine moderne Explorationstechnik oder sowas gäbe. Wilhelm von Hörnig verspricht 100 Jahre später auf praktisch unendliche Schätze dem Kaiser unterm Wiener Wald. Hat er ja keine Ahnung. Das ist, also da, es schleicht sich als so ein Versprechen, als eine Erwartung, schleicht sich das so ein bisschen ein. Es ist durchaus auch, das ist ein interessanter Punkt, also es ist durchaus auch in der Lebenswelt der Bergleute damals, ist das durchaus auch verankert. Also die Annahme, dass das irgendwie unerschöpflich sein könnte, was da in der Erde an Erzen nachwächst, hängt sehr stark an der Annahme, dass das Erdinnere belebt ist. Also auch die Erze sind belebt.
Die könnten also nachwachsen,
mit anderen Worten. Die wachsen nach, genau. Die reifen von minderwertigeren Metallen zu höherwertigen Metallen. Und der Bergmann wird in diesem Kontext mehr oder weniger zur Art Jäger, der den richtigen Moment abpassen muss.
So wie man Hirsche nur zu einer gewissen Zeit schießt, damit sie wieder sich reproduzieren können. Also geht das auch für Metalle oder Erze?
Die explorieren und sagen, hier war Silber. Aber es ist es jetzt nicht mehr, es ist verfallen schon, wir sind zu spät. Und das klingt für, ich denke jetzt aus moderner Warte, für viele sehr abstrakt oder fast ein bisschen komisch. Wenn man einmal sich, also selber auch kann ich nur empfehlen, in Bergwerke reingegangen ist, die Verformungen zum Beispiel sieht, die sie Stützwerke dort erfahren, also das ein bisschen spürt oder nachzeichnen kann, dass die Leute das Gefühl haben, der Berg bewegt sich, die Erde bewegt sich, die kommt mal schnell, also gewinnt man Eindruck, ja, natürlich kann man zum Eindruck kommen, dass das lebt. Vielleicht sind wir nämlich, also vielleicht sind wir eigentlich falsch gepolt.
Mhm. Und das zeigt ja nur, dass das, was man in einem Zeitalter als selbstverständlich annimmt, für ein nachhaltiges oder ein nachgängiges Zeitalter gar nicht selbstverständlich sein muss. Und das würde ja auch, Andreas, die Idee betreffen, dass das Wachstumsdenken eigentlich unaufhörlich nach vorne gehen kann. Das wäre ein Gedanke gewesen, der im 13. Jahrhundert niemandem verständlich wäre. Und heute ist es ein Gedanke, der immer noch die Grundlage des wirtschaftlichen Denkens bildet, nämlich, dass Wachstum immer weitergehen kann. Ein Gedanke, der eigentlich im 16. Jahrhundert erst entwickelt wird.
Ja, man kann sich natürlich darüber unterhalten, ob das Wachstum immer weitergehen kann. Ich denke, das ist aber relativ schnell, ist das eine sehr theoretische Diskussion. Wenn etwas mal angefangen hat, dann kann es auch enden.
Wobei wir das zum Beispiel von unserem Kosmos gar nicht wissen. Wir wissen es immer noch nicht, ob er jemals angefangen hat oder ob er enden wird. Wir sind da nicht weiter als im 16. Jahrhundert.
Also vielleicht müsst ihr einschränken, gerade also wenn wir mal was angezettelt haben, dann können wir es vielleicht auch wieder aufhören.
Das ist mir auch nicht ganz klar, aber das ist zumindest eine Hoffnung. Ja?
Nein, aber jetzt wieder ernst werdend. Ich glaube, das Wachstum, insbesondere die Rede vom Wachstum, das imaginativ Wachstum, die Sehnsucht, die ganzen Diskurse, die da sich zunehmend aufbauen. Ja, und erst im 19., dann vor allem 20. Jahrhundert zur vollen Tragweite kommen und Blüte kommen. Die sind nicht diese magische, die historische Kraft, die sich jetzt einfach selbst fortsetzt, sondern die verdanken sich ganz konkreten an auch gesellschaftlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen. Und wir können natürlich darüber sprechen, ob Wachstum auch in der Zukunft möglich sein wird. Die Frage ist, ob das Wachstum überhaupt für uns ein großes Thema ist. Weil zum Beispiel Wachstum eine relativ enge Beziehung hat zu Bevölkerungswachstum, historisch zumindest. Und auf der bevölkerungsdemografischen Entwicklungsebene, da zeichnen sich auch sehr große Veränderungen jetzt über die letzten, sagen wir mal, 50 Jahre ab.
Wahnsinnig interessant. Verstehe ich dich richtig, dass du sagst, es könnte sein, dass unsere derzeitige Fixierung auf das Wachstum eine Fehlfixierung ist, weil da gar nicht die Probleme liegen?
Ich glaube, es könnte uns etwas passieren, was historisch immer mal wieder passiert, dass zu gewissen Zeiten gewisse Begriffe sehr wichtig werden, um gewisse gesellschaftliche Konflikte miteinander aushandeln zu können, um zentrale Themen einer Gesellschaftsform diskutieren zu können. Und wenn diese Gesellschaft sich weiterentwickelt, dann versiegt es sozusagen ein bisschen. Es wird zu einem Wispern.
Mhm. Womöglich
schleicht sich aus, wie so eine Kindergärtnerin, die irgendwann nicht mehr da ist.
Schleicht sich aus, ja. Du kennst das, du schaust in ein Wörterbuch rein und du stolperst über Begriffe, die vielleicht in der damaligen Literatur ungemein prominent waren, aber sie sind einfach nur noch so ein Hall aus der Geschichte. Und das ist, ich möchte jetzt keine Prognose abgeben, aber ich halte es für das Wachstumsthema, also ein realistisches Szenario zumindest.
Du sagtest in deiner ersten Antwort zum Wachstum etwas sehr Interessantes. Das wird leicht sehr abstrakt. Und wenn etwas sehr abstrakt wird, dann wird es gern auch ideologisch, weil es gar keine Wirklichkeitsgriffigkeit mehr gibt. Mhm. Und das bringt mich auch auf deine Art, überhaupt zu arbeiten als Geisteswissenschaftler. In deinem Buch, in deiner Dissertation gibt es diese wunderbare Formulierung, dass der Herrscher auf einmal einen Durchgang zur Praxis brauchte. Er konnte nicht mehr abstrakt darüber nachdenken, wie sich die Dinge verhalten. Man musste mit Menschen vor Ort und an der Handlungsquelle selbst sprechen, um einen Eindruck zu haben. Und in gewisser Weise finde ich, dass du auch so arbeitest. Viele Philosophen arbeiten ja so in Begriffskonstellationen und haben dann so ein Kladderadatsch, sagen wir, die Dialektik, die Wirtschaftsgeschichte oder alle Geschichte erklären soll. Aber bei dir ist es so, du willst immer den Durchgang durch die Praxis selber haben. Du schaust dir die Quellen ganz genau an, sehr verschiedene Quellen, sehr genau, was da eigentlich materiell und in der Praxis geschehen ist. Und erst dann kommst du zu einem Urteil. Das ist ja für einen Philosophen ganz und gar nicht selbstverständlich.
Ja.
Was ist denn der besondere Wert, den du darin siehst? Heißt das auch, dass du eine Kritik der Philosophie in dem Sinne hast, dass man da zu viel mit Begriffen und zu wenig mit konkreten Konstellationen und Anschauungen arbeitet?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu einer Kritik der Philosophie ausbauen würde. Ich glaube generell, dass in den Sozial- und Geisteswissenschaften gilt, womöglich gilt das für die Philosophie insbesondere, eine Forschung braucht gewissermaßen ein blutendes Herz, eine Wunde, die sie nicht schließen kann. Und das bedeutet zum Beispiel den Kontakt mit einem prinzipiell unerschöpflichen Material, das außerhalb eines klar übersehbaren Binnendiskurses ist. Ich denke, das ist ganz wichtig dafür. Das ist die Sauerstoffzufuhr der wissenschaftlichen Debatte.
Und das heißt ja auch wahrscheinlich, dass man immer neue Quellen erschließt. Fast so was wie ein Bergmann im Archiv, dass man immer weitergeht und noch etwas schaut, entgrenzt. Und eine besondere Eigenart deines Arbeitens, soweit ich das überblicke, ist, dass du dich nicht nur auf schriftliche Quellen beziehst, sondern sehr oft auch auf Kunstwerke als Entschlüsselungsobjekte von Diskursen und Konstellationen, dass also in der Kunst selbst sehr viel verborgenes Wissen über gesellschaftliche Zusammenhänge steckt.
Ja, also wir wissen eigentlich inzwischen, dass Materialien, Objekte, Ikonografie, also dass verschiedenste Quellen uns Hinweise geben können darauf, wie eine konkrete Geschichte, eine konkrete Fragestellung zu deuten ist. Ich bin selber jetzt kein großer Verfechter von irgendwelchen Turns. Da gibt es ja einige.
Der Turn zur Sprache, der Linguistik-Turn, ja, da gibt es den Iconic-Turn zum Bild, genau. Oder der Materialist-Turn, ja. Eben zu dieser Materialität, ja. Der Dinge. Findest du ein bisschen zu hoch gejäst?
Ja? Ich glaube, es führt nichts darum, also es führt wirklich, es gibt da auch überhaupt keine Abkürzung, es führt uns nichts darum herum, als WissenschaftlerInnen den Spuren unseres Problems zu folgen. Und wenn das am Ende, was eben mit quantitatives Arbeiten mit Daten bedeutet, wenn das am Ende das Einbeziehen von Objekten bedeutet, wenn es am Ende das Einbeziehen von Bildern bedeutet, dann sollte man den Schritt auch gehen. Also das Problem ist eigentlich nicht, ich glaube nicht, dass das Problem sozusagen methodologisch, also dass wir jetzt hier eine neue Methodologie brauchen, die uns sagt, jetzt schaut euch doch bitte diesen Quellentypus an. Sondern wir brauchen etwas, was man durchaus erschwert wird in der sehr disziplinären Organisation von Sozial- und Geisteswissenschaften. Wir brauchen den Willen und den Mut, uns einzulassen auf ein Thema und den Spuren zu folgen, auch wenn die dann auf einmal in die Architekturgeschichte führen. So kann ich Ökonominnen nur empfehlen, auch wenn es das Problem erfordert, mal in die Architekturgeschichte zu gucken oder in eine andere Geschichte.
Und das würde ja auch heißen, Andreas, dass es schon zu wenig wäre, dein Arbeiten interdisziplinär oder zwischendisziplinär zu nennen. Du gehst einfach den Kontexten nach in einer Weise, wohin sie dich treiben. Würde man das Ideal vielleicht so bestimmen können, du stoppst mich, wenn ich das sagen überspitze, dass dein Ideal ist, den Kontext einer Äußerung möglichst präzise zu bestimmen. Und in dieser Kontextbestimmung fließt tatsächlich alles ein. Von der Politik über die Ökonomie, die Kunst, die Alltagstätigkeiten. Und das ist eigentlich sowas wie eine Monade, eine Äußerung, die selbst unendlich ist, weil diese Kontexte sich nie erschöpfen.
Ich denke, das kennst du wahrscheinlich sehr gut auch aus deiner eigenen Arbeit. Das ist fast eine Art synästhetischer Moment. Mhm. Also es gibt diesen Punkt, in dem man wie ein Hamster oder ein Eichhörnchen ganz viel gesammelt hat. Und man sortiert sie und folgt irgendwie neuen Spuren und auf einmal sind die ganz glücklich.
Alles ist erleuchtet auf
die,
einmal.
Die fangen ein bisschen an zu leuchten. Mhm. Ja. Und dann weiß man, dass man einen guten Raum für diese kleinen Teilchen gefunden hat. Und dann kann man anfangen, ein Buch zu schreiben.
Andreas, es gibt aber in diesem Drang auch eine dunkle Seite und die führt dann dazu, dass die Komplexität so ist, dass man sie selbst nicht mehr ordnen kann. Dass man nur noch einen unkontrollierten Laut ausstoßen will, wenn man sagt, das ist so komplex, wie soll ich denn das jetzt, und das ist ja sehr philosophisch, auf den Begriff bringen oder, wie man heute sagen würde, ein Narrativ dafür entzeugen. Das gibt es ja auch.
Ja, das gibt es auch, aber also man kann sich verlaufen. Natürlich. Und ich wünschte, das würden wir Studierenden mehr beibringen, an den Universitäten sich zu verlaufen. Weil das ja nicht einfach nur quasi ein fataler Zustand ist, sondern es gibt Strategien, damit umzugehen. Ja, ich rede jetzt groß daher. Ich muss jetzt erstmal mein zweites Buch schreiben.
Nee, aber
vielleicht stecke ich völlig.
Vielleicht bist du selbst gerade im Wald sozusagen. Dieses Verlaufen können, das ist ein wahnsinnig schönes Motiv. Es gibt bei Walter Benjamin in eine Miniatur, wo er sagt, sich in einem Wald zu verlaufen, das kann jeder. Aber sich in einem Gebiet zu verlaufen, das man schon kennt, das braucht eine eigene Kunstform. Und in gewisser Weise kann man die Geisteswissenschaften ja auch so bestimmen, dass es die Kunst ist, sich in Bereichen zu verlaufen, die man schon gut zu kennen glaubt. Weil man dann nämlich immer neue Ecken, immer neue Beleuchtungen, immer neue Reklameschilder, um metaphorisch zu sprechen, findet und sieht, ich kenne diese Umgebung noch gar nicht. Die ist viel komplexer, als ich sie bisher wahrgenommen habe.
Ja, ja, absolut. Und ein großer Teil des Herstellens von Orten, an denen sich die gesammelten Daten dann wohlfühlen, besteht auch darin, dass man dieses kleine Mauseloch findet in einem wissenschaftlichen Diskurs, der einen rüberführt in einen anderen Diskurs und man dann feststellt, ja, da gibt's was. Und dann muss man aber auch wieder den Weg da rausfinden. Also es ist ja relativ schnell, ist man da in solchen Gehäusen drin, in denen es gewisse Zitationsroutinen gibt und Verweisroutinen und Denkroutinen.
Was ist denn da für dich in deiner Arbeit die vorrangige Form, diese Komplexität anschaulich zu reduzieren? Es gibt im Deutschen ja, das weiß jeder, diese sehr schöne Übereinstimmung von Geschichten und Geschichte. Anders gefragt, ist das Erzählen in deinen Tätigkeiten immer noch das, was den Ausgang aus dem Labyrinth dann gewährleistet?
Ich glaube, es gibt verschiedene, zumindest für meine Arbeit kann ich das sagen, es gibt verschiedene Techniken, die mir helfen, im Ungewissen trotzdem, sagen wir mal, eine Art von Orientierung, also irgendeinen Vektor zu haben, eine Orientierungs-, eine Art der Orientierung zu haben. Das kann zum Beispiel funktionieren über Bilder. Jetzt nehmen wir das Bild da auf dem Buch. Das ist ein Bild, das hing ungefähr 3 Jahre hinter meinem Schreibtisch und ich habe es nicht verstanden. Und ich habe ständig angeguckt, also nicht ständig, regelmäßig angeguckt. Und hatte das Gefühl, da steckt was drin, aber ich verstehe es nicht. Das ist so etwas, was einen irgendwo hinbringen kann.
Was wie eine Ikone, die man sehr lange anschaut, bevor man eine Art Erleuchtung hat. Ja.
Ja, also das ist eine dieser Techniken, ich glaube.
Das ist eine sehr schöne Technik. Ich glaube auch für Studierende, die das hören, sehr konzentriert sich dem zuzuwenden, was man nicht versteht. Sehr lange. Und sehr geduldig, weil das ist ja auch etwas, dass man die Mut hat, dieses Nichtverstehen einzugestehen. Und dann nach 3 Jahren konzentrierten Betrachtens wird es dann so, und so ist das ja auch in deiner Dissertation, dass das die ersten 15 Seiten der Dissertation sind, weil du sagst, dieses Bild ist die Veranschaulichung eines Aufbruchs, einer Sprengung, eben ein Bild der enthemmten Ökonomik.
Ja.
Und das ist eine Deutung, die gar nicht gängig war vor deiner Zuwendung.
Ja, vielleicht ist auch Teil, also wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht, also wir stecken da ja sehr in so einem modernen Paradigma, irgendwo Subjekt, Objekt, wir schauen da drauf, wir untersuchen unseren Gegenstand, wir legen da eine Linse drüber. Also die Wissenschaft, auch die Sozialwissenschaft hat da verschiedene Begriffe dafür, die noch ein sehr starkes Hierarchie- und Distanzverhältnis einbauen. Und ich glaube, dass das fast jeder eigentlich unterschreiben würde, dass sie mit so einem größeren Projekt irgendwie auch mal auseinandersetzt, dass es ganz wichtig ist, auch sich da hinzugeben. Also man gehört, also dieses Projekt gehört, man kontrolliert es nicht vollständig. Es gehört einem nicht. Dazu gehört zum Beispiel, darüber hatten wir schon mal gesprochen, ein weiterer dieser Hebel, dass man sich darauf einlässt, dass ein das Schreiben auch irgendwo hinträgt. Also Schreiben als eine Explorationstechnik. Tausendmal schon gesagt, tausendmal wiederholt und es findet sich aber trotzdem nicht in den Einführungen des wissenschaftlichen Arbeitens wieder, zumindest nicht den, die ich kenne.
Und es findet sich auch nicht in den Forschungsanträgen wieder, die man schreiben muss, um solch ein Projekt überhaupt durchführen zu können. Da steht da nämlich März bis April, Abschluss dieses Kapitels mit dieser These. Dann Mai bis Juni, weiteres Kapitel. Und jeder, der schreibt oder zumindest denkt, wenn er schreibt, weiß, dass es sowas gar nicht gibt.
Meine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten startete mehr oder weniger mit der Aussage, ja, nehmen Sie sich nichts Großes vor, schreiben Sie erstmal einen Schluss und dann schreiben Sie auf den Schluss zu.
Mhm.
Also es war eine maximale, also das ist für mich das Ende.
Und so entdeckt man auch zum Beispiel nicht Amerika. Man muss ja erstmal lossegeln und sehen, was da so ist.
Das ist der perfekte Regress.
Ja, aber das ist natürlich das resultatsorientierte Forschen, das heute quantifizierbar eingefordert wird. Das ist der Idee der Forschung selbst ein bisschen abträglich, könnte man meinen. Andreas, ein Motiv, und vielleicht kommen wir jetzt wieder auf die Gegenwart zurück, die du in dieser Umbruchszeit des um 1550 grob namhaft machst, ist, dass sich das Verhältnis von Politik und Ökonomie zueinander auch ändert. Hm. Und vielleicht kann man das griffig in dem Sinne machen, dass davor die Idee einer politischen Ökonomie eigentlich sinnlos war. Es gab den Oikos, es gab das Haus und es gab die Herrschaftskunst, aber die hatten eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun.
Ja, also ja. Sie war zumindest auf, also was die Ebene der Theorien und der Ideale anging. Und das ist schon mal ein guter Hinweis darauf, dass das ziemlich oft in der Praxis wahrscheinlich nicht realisiert war. Was es gibt, und das ist wirklich eine sehr alte Kulturtradition, die sich bis in die Gegenwart fortsetzt, ein großes Unwohlsein bei der Vermengung von ökonomischer und politischer Macht. Das ist eine Linie, da lässt sich eine Linie von der Antike bis in die Gegenwart ziehen. Und was mit einigem Unwohlsein da im späten 15. und 16. Jahrhundert passiert, also Unwohlsein einiger quasi Kommentatoren, Zeitgenossen, Genossinnen, ist, dass insbesondere jetzt im deutschsprachigen Raum in der Figur der Landesfürsten, die beginnen, unternehmerisch tätig zu werden.
Sich die Hände schmutzig zu machen.
Sich die Hände schmutzig zu machen. Also nicht mehr die Distanz zu wahren zu eigentlich den bürgerlichen Geschäften. Da es auf einmal eine Überlappung gibt von der Aufgabe, Ordnung herzustellen, neutral zu sein, über den Dingen zu stehen und gleichzeitig aber eben mit den Füßen quasi im Matsch, den Kopf an der Grubendecke gestoßen. Und ich denke, das ist eine der Spannungszustände, die da entstehen, die bis zur Aufklärung ganz prägend sein wird also die Aufklärung wird das quasi prominent mit Rousseau und anderen wird sagen, das geht nicht mehr. Diese Personalunion von Herrscher, politischer Herrschaft und ökonomischer Herrschaft.
Mhm.
Ja.
Wie ist denn das, wenn man die großen ökonomischen Theorien des 20. Jahrhunderts, die dieses Zeitalter dominiert haben, unter diese Linse nimmt. Man könnte ja sagen, sowohl der Marxismus als auch das, was wir heute Neoliberalismus nennen, sagen, it's the economy, stupid. Die Politik ist ein Derivat ökonomischer Verhältnisse. Wenn wir die Ökonomie nicht verstanden haben, brauchen wir über Politik gar nicht zu reden. Man könnte sogar fast Reduktion nennen. Ja. Eigentlich ist die Ökonomie die Politik. Das ist ja eine Zusammenführung von zwei Sphären, die nicht so ganz unproblematisch ist.
Ja, da ist man vielleicht in noch einem dieser Zyklen, von denen wir mal schauen, wie die sich jetzt, ob die womöglich jetzt auch enden. Ein Zyklus, der angefangen hat mit der Aufklärung, würde ich sagen. Also man kann sich schon fragen, warum in der Wirtschaftsgeschichte und ökonomische Ideengeschichte zum Beispiel so jemand wie Adam Smith eine so prominente Rolle einnimmt, gerade im angelsächsischen Raum. Ist fast ein Heiliger. Und ich habe jetzt also wirklich überhaupt nichts gegen Adam Smith. Ich finde...
Wir hatten hier auch eine Folge mit Jacob Saul, der da auch in der Rezeption von Adam Smith einige, sagen wir mal, Fehlwege identifiziert.
Ja, also ich meine, also ich finde sein Wealth of Nations und auch seine Gedanken also über Moral, Organisation einer Gesellschaft, also sehr viel, sehr Interessantes dabei. Aber ich glaube, was ein noch nicht gänzlich geklärter Grund für diesen Mythos ist, dass Adam Smith zu diesen Gestalten gehören, die ganz massiv die Abspaltung des Ökonomischen und des Politischen betreiben. Also ganz viel hat Adam Smith nicht als erster erfunden. Gerade diese ganzen, was angeblich irgendwie zu Wertschöpfung und Produktivität in einer Gesellschaft führt, das ist alles älteres Zeug. Was wirklich ziemlich neu ist da in der Aufklärung, ist diese Versuche, diese Sphären auseinanderzuziehen. Und dieses Auseinanderziehen der Sphären, die wird auch für die entstehenden Wirtschaftswissenschaften ganz, ganz wichtig. Also wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie sich überhaupt als separat, eben nicht mehr Staatswissenschaft, politische Wissenschaft etc., sondern als eine Nationalökonomie oder sowas etablieren konnten. Und das ist ein Erbe, das reicht bis ins 20. Jahrhundert.
Reicht es dann auch bis ins 21.? Denn wenn wir zum Beispiel an eine Gestalt wie Donald Trump denken, hat man das Gefühl, der versteht gar nicht, was Politik ist, oder er will es nicht verstehen. Er hält einfach das für eine Verlängerung der ökonomischen Sphäre. Und er selbst ist zunehmend in einer Lage so eines frühen Landesfürsten, dass er sagt, ich trenne das überhaupt nicht, sondern ich lasse es sogar auch in meine eigene Tasche fließen. Man könnte sagen, es ist fast eine vormoderne Aufkündigung dieser Trennung.
Es ist eine Aufkündigung... In dem Sinne, ja, es ist eine Aufkündigung des Projekts der Aufklärung an der Stelle. Und es ist gleichzeitig aber etwas, also es ist sicherlich nichts Neues. Da würde mich vielleicht jetzt manche Aristoteles-Theoretiker schimpfen dafür, aber ich finde, man kann also in diesen Verfassungsübergängen bei Aristoteles zum Beispiel zur Tyrannis hin, kann man das schon zeichnet sich das auch schon ab, dass wir seit Jahrhunderten Erfahrung damit haben, was passiert, wenn ökonomische Macht zu politischer Macht wird, wenn es durchschlägt. Und insofern ist da also Trump ungewollt, ungemein traditionell auch unterwegs.
Wagen wir nochmal kurz einen Ausblick, auch mit Blick auf unser leitendes Thema hier im Kolleg Reinterpreting Freedom. Wir haben gesagt, das hat immer was mit Abundanz und Knappheit zu tun. Es gibt ja gerade derzeit wieder einen neuen Diskurs, so haben wir auch angesetzt, der mit der KI verbunden ist, die uns eine neue Abundanz versprechen. Sogar eine nie dagewesene Abundanz. Mhm. Im Zeitalter der Maschinenintelligenz wird es ganz neue Überflüsse geben, die den Menschen von Arbeit an sich entlasten.
Ja.
Ist das so ein imaginativer Raum, der neu ist, oder würdest du sagen, der ist eigentlich auch sehr alt? Ist das einfach das Schlaraffenland als technisierte Version?
Das ist eine gute Frage. Den Vergleich mit dem Schlaraffenland habe ich noch nicht gemacht. Würde das aber jetzt nach kurzem Nachdenken verneinen, insofern, als dass das Schlaraffenland, so wie ich es kennengelernt habe in der frühen Neuzeit, fast nie, also jetzt nicht an eine Technologie gebunden ist oder so. Was all diese mir bekannten Szenarien zur New Abundancy vereint, ist, dass ihnen eine Gesellschaftstheorie fehlt. Oder die Gesellschaftstheorie zumindest nicht ausdekliniert ist. Weil selbstverständlich sollte man darüber sprechen, dass künstliche Intelligenz in manchen Bereichen
zweifellos Grenzen verschieben wird. Grenzen des Denkbaren, Grenzen des Produzierbaren, auch das Grenzen des wirtschaftlich Produzierbaren. Da wird was passieren, ohne Frage. Zugleich ist aber Knappheit nie, zumindest in den letzten 500 Jahren und in der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird. Zum Beispiel gibt es Debatten über die Seltenheit von Münzen oder Erzen schon im 16. Jahrhundert. Das ist in den seltensten Fällen eine Debatte, die am Ende nur auf also ein objektives, da ist etwas objektiv knapp oder eben nicht, sondern es geht immer ganz stark um, wie wird Knappheit auch gesellschaftlich hergestellt. Knappheit ist ganz entscheidend für komplexe Gesellschaften.
Die ist also nicht einfach da, sondern die wird auch produziert.
Die wird auch produziert, ja. Also ist ganz entscheidend für Gesellschaften, um sich zu organisieren. Nettes Beispiel dazu. Ich habe erst gelernt, dass sowohl die Auster als auch der Hummer waren noch vor wenigen Jahrzehnten eigentlich arme Leute essen.
Ja.
Gab es in größten Mengen.
Ja.
Und beide sind nicht zuletzt durch die Umweltverschmutzung, die der Mensch verursacht hat, zu einem knappen Gut geworden, damit zu einem Luxusgut geworden.
Ja, aber wer will diese Kakerlaken des Meeres ja ernsthaft essen? Also das ist ja schlimm, wenn man sich das anschaut.
Ich weiß nicht, ich finde so einen Hummer schon ganz ansehnlich. Also ich will ihm zumindest jetzt sehr nicht
Kakerlake schmerzen. Kakerlake auf dem Meeresgrund, ich kann schon verstehen. Andreas, weil du sagtest, den fällt, sagen wir mal, diesen KI-Giganten oder selbsterklärten Giganten, den fehlt, sagtest du, eine Gesellschaftstheorie. Was ihnen aber nicht fehlt, ist eine Art Gesellschaftspraxis. Und da gibt es ja eine gewisse Unwucht zwischen Abundanz und Freiheit. Man könnte sagen, es wird Abundanz erzeugt, aber im Sinne eines autoritären, überwachenden, freiheitsmindernden Zuganges. Das wäre ja eine ganz fast neue Situation. Abundanz und absolute Kontrolle.
Also wo wir, und da begebe ich mich jetzt so ein bisschen in den spekulativen Bereich, wo wir, das ist jetzt ein Gefühl, das ich so aus dem historischen Material ableite, wo wir aufpassen müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ist, dass wir in Anführungszeichen beieinander bleiben. Was soll das bedeuten? Wenn sich Horizonte, auch das wirtschaftlich Möglichen, sehr stark verschieben, dann kann das zu einer rasanten Steigerung nochmal von Vermögens- und Einkommensungleichheiten führen. Das ist, klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber das ist für das 15. und 16. Jahrhundert ganz prägend. Da entstehen auf einmal neue Weiten, neue denkbare Weiten. In der Kolonialisierung, genauso wie in beispielsweise der Produktion von Luxushandwerk. Und das sind erstmal Weiten, in die natürlich die am schnellsten und am weitesten rennen können, die ordentlich Kapital dabei haben.
Das sehen wir ja jetzt schon.
Und die Rückflüsse aus diesen dann unter Umständen erfolgreichen Explorationsunterfangen tendieren dazu, diese Art von Ungleichheiten dann noch zu zementieren. Also Jakob Fugger war so unfassbar viel reicher als der Durchschnitt der Bevölkerung im Heilig-Römischen Reich. Und ich denke, auch wir haben jetzt über diese KI unter anderem Horizonte, in denen erstmal jetzt ganz viele reinrennen werden. Und die Geschwindigkeit, mit der sie rennen, hat ganz viel auch damit zu tun, wie die finanzielle Ausstattung ist. Und da müssen wir aufpassen, dass wir beieinander bleiben.
Und nur, um noch einen weiteren Horizont zu öffnen, nicht weil wir ihn jetzt besprechen, sondern der sich aus deinem Arbeiten, denke ich, ergibt, ist ja gar kein Zufall, dass gerade neue Welten erschlossen werden sollen. Nämlich neue planetarische Welten, wie der Mond oder wie der Mars. Und interessant, dass das auch mit Mineralabbau und gerade zu einer Bergwerkslogik geschieht. Und da kann man sagen, okay, hier passiert eigentlich wieder was Ähnliches. Da werden neue Welten erzeugt, die man dann auch noch abbauen kann. Und das zeigt ja nur, welche Fenster sich mit deiner Forschung öffnen, auch zur Gegenwartsdiagnose und Gegenwartswahrnehmung.
Und vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, es geht mir in diesem Argument nicht darum, dass es irgendwie schlecht sei, reich zu sein oder, nicht oder wie auch immer, sondern dass es gibt diesen Punkt, ab dem Ungleichheit Dimensionen annimmt, dass sie nur noch schwer verarbeitbar sind für jede Form des politischen Gemeinwesens.
Und ich denke, da gehört auch die Demokratie dazu. Das meine ich mit beieinander bleiben.
Was ja nun wiederum einen Schmerzpunkt benennt, an dem wir vielleicht gerade stehen. Der Teil dieses Umbruchs ist noch zwei Fragen, die an jeden Kollegiaten am Ende gehen. Wir sprechen ja über Freiheit. Wann fühlst du dich eigentlich am freiesten?
In schönen Momenten mit meinen Liebsten und in schönen Momenten mit meiner Forschung.
Sehr schön. Also, dass das auch eine Form der Freiheit ist, sich einem Gegenstand so zu widmen. Und der letzte, natürlich die letzte wichtige Frage hier in diesem Podcast. Wir sind in St. Gallen. Du hast deine Würste, wie ich annehme, schon
ohne gegessen. Ohne Senf gegessen?
Hast du ohne Senf gegessen?
Ich habe sie natürlich ohne Senf gegessen.
Na, du bist hier offenbar genau am richtigen
Ort. Ich wurde gut informiert.
Gut, hat sich den Gegebenheiten angepasst. Und ich danke dir sehr, dass du heute für uns da warst,
Andreas. Ja. Danke, dass ich hier sein darf. Durfte.
Okay, bis bald.
Das war Ohne Senf, der Wissenspodcast des St. Gallen Kollegiums.